Ja, dann fangen wir mal an. Vermisst jemand noch eine Korrektur des ersten Übungsblattes? Wenn ja, eine habe ich noch da. Wenn nicht, naja, irgendwas mache ich schon damit. Dann ein paar organisatorische Sachen. Zum einen ist am Mittwoch in einer Woche Hochschulwahl. Und also ihr solltet auf jeden Fall wählen gehen. Wie immer in der Demokratie, wählen gehen ist gut. Und auf dieser Seite hochschulwahlkompass.de findet ihr sowas Ähnliches wie den Wahl-O-Mat. Und da werden die uniweiten Wahllisten alle vorgestellt. Und es gibt so ein paar Fragen, die für die Hochschulwahl relevant sein können. Und ja, da seht ihr schon mal, wer sich überhaupt zur Wahl stellen lässt und welche Thesen die in etwa vertreten. Und am Ende zählt wählen gehen, also am 25.06. wählen gehen. Ja, genau. Das ist Mittwoch in einer Woche. Und das Wahllokal ist im K1, also da vorne neben dem H10. Wunderbar. Das ist das eine. Das nächste ist die Abgabedeadline für dieses Blatt 3 wurde um eine Woche verschoben. Das heißt, die Abgabe ist jetzt ab dem 30. Ab dem 30.06. bis zum, was ist das dann, 4.07. oder sowas war das? Auf jeden Fall heißt das effektiv für uns irgendwie, wann ist das? Na, brauchen wir mehr. Das heißt, am 1. Juli ist für euch Abgabe. Das heißt, für diese Übung, das heißt, 1. Juli. Das ist erst in 2 Wochen. Und die Idee für den Inhalt ist, dass wir, wie heißt das, jetzt ein bisschen Induktion machen, ein kleines bisschen Koinduktion und das nächste Mal den Rest der Induktion und den Rest der Koinduktion und ihr dann perfekt auf das Übungsblatt vorbereitet seid. Und jetzt auch schon ein bisschen Induktions- und Koinduktionsaufgaben lösen könnt und das nicht alles in diese eine Woche quetschen müsst. Nee, es gibt noch eine vierte über reguläre Sprachen und Äquivalenz von regulären Sprachen. Und also das ist so der Themenkomplex, der aus dem alten Berechenbarkeit und formale Sprachen in Theorie der Programmierung über geschwappt ist. Das war, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das alte BFS gehört hat, aber anscheinend nicht. Genau. Also da geht es darum, ich schreibe in Perl 2 Regular Expressions, sind die denn das gleiche oder gibt es irgendwie einen String, der auf den einen Ausdruck matcht, aber auf den anderen nicht? Also das kommt da. Okay, sonst noch Fragen? Zum Ablauf oder zum Vorlesungsverlauf beziehungsweise zum Vorlesungsinhalt. Wenn nein, dann würde ich jetzt sagen, machen wir einfach ein bisschen Induktion. Wir hatten ja das letzte Mal schon die eine Induktionsaufgabe gemacht. Nämlich diese hier. Wir hatten das letzte Mal schon gezeigt, die Übung 3. Wenn wir, also folgendes, für alle x und xs gilt die Länge von x ist gleich der Länge von dem plus 1, also ist egal, ob wir vorne oder hinten ein Element dranhängen, die Länge verlängert sich um 1. Das war letzte Übung. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die durch. Die gehen eigentlich alle relativ straightforward. Also, was immer wichtig ist, ist es zu untergliedern in Induktionsschritt und Induktionsanfang. Und es ist immer wichtig, im Induktionsschritt klar zu definieren, was denn die Induktionshypothese ist. Das macht das wesentlich besser nachvollziehbar. Und in sehr vielen Fällen ist in einer fehlerhaften Induktion irgendein Fehler in der Induktionshypothese. Also was könnten wir zum Beispiel zeigen wollen? Ich habe irgendwo auch ein Blatt drin. Wir könnten wir zeigen, dass die Länge einer Liste sich durch das Umkehren, also durch das Rückwärtslesen der Liste, dass sich dadurch die Länge nicht verändert. Und warum zeigen wir das eigentlich? Also die Idee ist, dass man in Zukunft nicht einfach sich zu Hause Länge und Reverse implementiert, also jetzt vielleicht nicht für zu Hause, sondern für den nächsten Herzschrittmacher, implementiert man nicht nur einfach so Länge und Reverse, sondern hinterlegt im Programm auch so eine These mit einem Beweis zusammen. Und die überprüft automatisch, ob der Beweis korrekt ist und mit der Implementation, die man für Length und Reverse gemacht hat, dass es zusammenpasst. Und die Idee ist, wenn sich irgendwann mal was ändert oder jemand denkt, hey, ich optimiere da was, verändert den Code und dann geht auf einmal und er baut einen Bug ein, dann ist die Idee, dass der Beweis nicht mehr durchgeht und alle Alarmglocken losgehen und dieser fehlerhafte Code eben nicht auf den nächsten Herzschrittmacher kommt und die Leute massenhaft sterben, weil Reverse Elemente vergisst oder so. Das ist so die Idee dahinter. Okay, und wer sich dafür interessiert, wie man das den Beweis nicht auf der Tafel schreibt, sondern als Programm in seinen Computer hat und dann das grüne Lämpchen aufblinken sehen möchte, der kann in praktische Semantik von Programmiersprachen gehen. Das ist immer im Sommer. Und da macht man genau das, man implementiert es. Dann schreibt man Beweis dafür, dass sich die Länge nicht ändert. Und wenn es compiled, weiß man, man hat garantiert keinen Fehler gemacht. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Okay, also wie beweist man das? Erster Teil, also wir müssen uns erstmal was suchen, wenn wir per Induktion was beweisen müssen. Jetzt brauchen wir irgendeine Variable, nach der wir die Induktion machen. Und die Daumenregel, die eigentlich immer hinhaut, ist, man macht die Induktion nach dem Parameter, nach dem auch die Rekursion der Funktion definiert ist. Also zum Beispiel Length ist rekursiv definiert auf dem Parameter XS. Reverse ist auch auf seinem Parameter rekursiv definiert. Length eben auf diesem Reverse XS. Und deswegen kann man einfach mal versuchen, ja gut, man hat eh nicht viel Wahl hier, wir machen einfach mal Induktion nach XS. Also nicht nach der Länge von XS, sondern direkt nach XS. Also Induktion nach XS. Also haben wir zwei Fälle. Induktionsanfang. Im Induktionsanfang müssen wir zeigen, dass die Gleichung gilt für den Fall XS ist gleich die leere Liste. Ja, wie zeigt man das? Ja, wir starten auf einer Seite und hangeln uns zur anderen einfach durch. Und damit ich nicht so viel schreiben muss, kürze ich ab. Len ist die Länge und Ref ist Reverse. Okay. Ja, fangen wir auf einer Seite an. Len Reverse von XS. Das ist das gleiche wie Länge von Reverse von Nil. Das ist ja gerade unser Fall. Ja, und jetzt können wir, wie beim letzten Mal, Definition von unserer Implementierung anschauen. Wer hat alles noch die Implementierung von Reverse und Länge im Kopf? Einmal melden. Okay, ich würde sagen, wir implementieren es nochmal schnell. Also irgendwie. Länge der leeren Liste ist 0. Länge von einem Element und einer Restliste ist 1 plus Länge der Restliste. Dann hat man sich so eine Hilfsfunktion definiert, die heißt snog. Das ist rückwärts für cons. Die bekommt eine Liste und hängt ein Element an diese. Das heißt, wenn ich an die leere Liste eines dranhänge, bekomme ich die einelementige Liste, die nur aus diesem Element besteht. Und jetzt wird's. Wenn ich an irgendwie eine Liste, wenn ich irgendwie so eine größere Liste habe, y mit einer Restliste ys, und ich daran das x hänge, dann ist das, dann kann ich auch das y vor die Liste hängen, die ich erhalte, wenn ich das x an das ys dranhänge. Ys x. Und damit kann man jetzt leicht Reverse implementieren. Reverse von der leeren Liste ist die leere Liste. Und ich mache mal kurz. Reverse von einem Element, das am Anfang von irgendeinem XS klebt. Wenn ich das umkehre, dann kann ich auch einfach nur die Restliste umdrehen und dieses eine Element dranhängen. Das sind eigentlich die drei Funktionen, mit denen wir hier jetzt arbeiten. Ja. Und die können wir verwenden, also das sind unsere Definitionen. Definition. Ja, und da sehen wir auch schon, die erste Definition können wir schon anwenden. Reverse von leerer Liste ist die leere Liste. Also das ist dank Definition von Reverse. Was können wir? Gut, wir könnten jetzt die Definition von der Länge nochmal anwenden, aber das brauchen wir gar nicht, denn wir sind eigentlich schon auf dieser Seite. Das ist nämlich genau die Länge von XS, denn XS war ja gerade als Nil in unserer Annahme. Gut, das war der Induktionsanfang. Der Schritt, da müssen wir jetzt annehmen, XS ist irgend so ein Element mit einer Restliste und ja, brauchen irgendwelche neuen Identifier, irgendwie ein Y, das vor so einer Restliste von vielen Ys klebt und außerdem können wir jetzt eine haben wir eine Induktionshypothese, Wie bekomme ich die Induktionshypothese? Oder wie lautet sie, ist eigentlich die gleiche Frage. Und auch Induktionsvoraussetzungen. Die Induktionsvoraussetzung ist, dass das, was wir eigentlich zeigen wollen, für kleinere Listen bereits gilt. Also nehme ich das, was ich zeigen möchte, und ersetze das XS durch die kleinere Liste. Ja, was ist die kleinere Liste? Naja, Y ist es nicht. Cons Y, YS ist es auch nicht, weil das ist ja gerade das, wofür wir es zeigen wollen. Aber YS, das ist die kleinere Liste. Deshalb können wir annehmen, für YS gilt das bereits. Also unsere Induktionshypothese ist, dass die Länge, wir können verwenden, dass die Länge von Y sich nicht ändert, wenn wir Reverse drauf loslassen. Len, das wird zu klein. Ja, das ist, ja, und jetzt starten wir wieder auf der linken Seite und schlagen uns nach rechts durch. Also, wir starten auf der linken Seite. Also es ist 1:1 die linke Seite. Das ist 1:1 kopiert, nur mit meiner Abkürzung da. Und ja, jetzt das Erste, was man immer macht, ist die Definition von x ist 1 setzen, denn das brauche ich ja irgendwie, sonst gäbe es keinen Grund zur Induktion. Wir reversen das, also es ist cons y, ys. Ja, und jetzt können wir die alles verwenden, was wir hier in unserem Programm programmiert haben. Was können wir als Erstes machen? Na, es gibt eigentlich nur eine Stelle, nämlich ref von cons. Ref von cons ist dieses NOC. Also anhand der Definition von Reverse wissen wir, Länge, das ist gleich der Länge, wenn ich das eben einsetze. Also snog ref, ich drehe die Restliste um und klebt das Y hinten dran. Was könnten wir jetzt verwenden? Intuitiv möchte ich gar nicht so sehr direkt von links nach rechts mich durchschlagen, sondern normalerweise schlage ich mich von links irgendwie zur Induktionshypothese durch, verwende die an und gehe von der anderen Seite der Induktionshypothese wieder auf die rechte Seite von dem, was ich zeigen möchte. Ja, die Induktionshypothese sagt mir, Länge von Reverse von YS ist Länge von YS. Aber da steht jetzt noch, das steht eigentlich schon fast da. Aber ich habe noch dieses blöde Snog im Weg. Wie kriege ich das weg? Ja? Das Problem ist, welche? Warum? Warum ist ref ys nicht nil? Kann schon sein. Und zwar die Idee ist, dass wir das, was wir eigentlich intuitiv würden wir sagen, ja, also Länge von Snock, von irgendwas, ist auch, da kann ich auch die Länge von dem Inneren nehmen und dann eins noch dazu addieren. Und das haben wir schon in der ersten Teilaufgabe gezeigt. Es ist ein bisschen blöd, dass das letzte Übung war, aber dafür braucht man das. Also Länge von Snock ist 1 plus Länge von dem Inneren. Das heißt, wir können mit Teilaufgabe, mit Aufgabe 1, können wir sagen, 1 plus Länge von Ref YS. Und jetzt können wir die Induktionshypothese verwenden. Eins muss Länge YS von, das ist die Induktionshypothese. Und das ist auch immer wichtig, dass man dazu schreibt, was, wie man eigentlich, was man da ausnutzt bei dem ist gleich. Denn sonst ist es auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso denn das jetzt gelten soll. Okay. Länge YS. Wohin möchte ich eigentlich? Ich möchte Länge von XS. Da möchte ich hin. Und XS ist cons YYS. Das heißt, ja, intuitiv stimmt das. YS ist gerade 1 kürzer als X. Also das ist schon irgendwie die Länge von XS. Aber warum? Ich kann die Definition der Länge nochmal anwenden, ne? Und zwar rückwärts. Die Definition der Länge. Und ich könnte zum Beispiel hinschreiben, das ist gleich die Länge von Kons wir haben nicht so viele Elemente, schade. Ich kann da jetzt zum Beispiel reinschreiben Y. Ich könnte da irgendein Element reinschreiben, das, worauf ich gerade Lust habe. Denn die Richtung von hier nach hier stimmt immer. Aber dienlich für das, was ich gerade zeigen möchte, ist eben das hier. Denn das hier ist wieder XS. Und damit ist das gleich der Länge von XS. Fragen? Der Induktionsschritt war nur nee, der Induktionsschritt ist, und zwar, der Induktionsschritt ist, also der Induktionsschritt ist diese ewig lange Gleichung. Das ist einfach die Definition von XS im Induktionsschritt. Genau. Also es ist nur ein Induktionsschritt. Der Induktionsschritt ist quasi unter der Annahme, dass ich diese Induktionshypothese habe, kann ich für dieses das zeigen. Genau. Nee, das ist einfach Definition von XS. Also ich meine, streng genommen, wenn ich das weglasse, ist natürlich auch mathematisch wahr. Aber ich kann es halt, wenn ich es korrigiere, nicht nachvollziehen. Und wir möchten auch, dass ihr das begründet, was ihr tut. Und dass es nicht einfach geraten ist. Genau. Weitere Fragen? Okay. Okay, dann machen wir mal weiter. Wir sollen zeigen, dass... Wo haben wir es denn? Ah ja, das ist... Drittens. Wir sollen zeigen, dass für alle x und xs Folgendes gilt: Wenn ich an irgendeine Liste xs ein Element x ans Ende klebe und die dann umdrehe, dann ist das das Gleiche, wie wenn ich das x vorne dran klebe an die umgedrehte Restliste xs. Wieder dasselbe Schema. Wir machen Induktion, ja, viel haben wir nicht, wonach wir Induktion führen können. Das Einfachste ist wieder xs. Also machen wir Induktion nach xs. Unser Induktionsanfang. Ja. Wenn wir, der Induktionsanfang ist, xs ist gleich nil. Wenn wir links starten wieder, xs, x, das ist das Gleiche, naja, es ist einfach einsetzen der Definition. Snog nil x ist eben, ja, wo wollen wir überhaupt hin? Ja, das ist das, da wollen wir hin. Also müssen wir einmal die Definition von Snog verwenden. Also wenn wir es rumdrehen, bekommen wir cons x snog. Nee, Moment einmal. Snog nil x ist natürlich cons x nil. Das jetzt ja, das, wo wollen wir hin? Dahin, also das ist das Gleiche, wie wenn wir jetzt die Definition von ref verwenden. Ref cons, naja, wir ziehen das einmal durch und x müssen wir dann anhängen. Also ist es snog ref nil x. Muss man immer aufpassen, dass man den snogs und den cons nicht durcheinander kommt. Ref nil ist nil. Also das ist gleich snog nil x. Also Definition von ref. Ja, das ist auch wieder direkt die Definition von snog. Cons x nil. Und jetzt sind wir irgendwie, können wir nicht mehr weiter normalisieren. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir uns irgendwie von hier nach hier durchschlagen. Naja, das ist nicht weit. Also das ist nach der Definition von ref. Ich einmal rückwärts anwenden kann, ist das ref von nil. Und das ist natürlich cons x ref xs. Im Schritt, da ist wieder das gleiche Spiel. Xs muss sein, wir hängen an das, wir machen so ein Cons. Die Induktionshypothese ist, wir ersetzen wieder in dieser Definition, dass x ist durch y ist. Also
Snork.
Wir können sogar sagen, wir machen, das ist eigentlich besser, wir ersetzen nur das xs hier durch ys und das x bleibt allquantifiziert. Das machen wir wie folgt. Also wir können zum Beispiel sagen, für alle z gilt snork ys z ist gleich cons z ref ys. Also es ist einfach nur Vertauschen von quantifizierten Variablen. Ne? Also ich kann immer sagen, wenn für alle a, b irgendeine Formel gilt, na, das gilt genau dann, wenn für alle b, a diese Formel gilt. Also ich habe die vertauscht und dann setze ich erst für das xs ein. Das ist so die. Okay, starten wir mal durch. Also, ziemlich viel Schreibarbeit heute. Wir starten wieder links, kopieren das 1 zu 1 runter, setzen 1 zu 1 die Definition ein. Normalisieren. Snork cons, ja, ist Standard wieder. Ref ist cons y. Tja. Nächster Schritt ist Definition von Ref. Oh, das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. Das ist natürlich Snork-Definition. Als nächstes ist es die Definition von Ref. Snork. Was hängen wir da dran? Das Y ans Ende und drin ist dann Ref. Snork. X. Jetzt haben wir genau unsere Hypothese. Also können wir sagen, wir verwenden Induktionshypothese mit Z ist X. Und was kriegen wir deshalb hier? Die Induktionshypothese sagt, wir können das Ref und das Snork vertauschen. Also ist das, kommt Cons nach außen mit Z, also X hier. Und innen wird das Ref. Und von noch hier habe ich das Y. Ja, was könnten wir als nächstes machen? Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen hin nach außen ist das cons x. Naja, das cons x kriegt man leicht nach außen mit snork. Also mit Hilfe von snork kriegen wir das cons x nach außen. Snork s y. Ja. Einmal vertauscht. Ja, und wenn wir jetzt scharf hinschauen, dann sehen wir, dass dieses Snork ref y genau die rechte Seite von Ref ist. Das heißt, wir können das einmal wieder einfalten, um das Ref nach außen zu bekommen, damit wir hier wieder schön unser Cons von hier haben. Das heißt, also es ist jetzt ein bisschen schnell, das gebe ich zu, aber die Zeit drängt. Ref Definition rückwärts. Wir schreiben einmal von rechts ab und jetzt falten wir hier das Ref zusammen. Cons S. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon da. Denn das hier ist wieder unser XS. Also ist das gleich cons x ref xs. Und jetzt machen wir String-Vergleich cons x ref x. Okay, wir haben es geschafft. Genau. Also das ist das Schöne an dieser Art von Induktion, wenn man das genau macht, dann kopiert man blind die linke Seite runter, entfaltet, Induktionshypothese, einpacken und dann nochmal String Compare. Und man weiß, man kam an. Genau. Und muss mal ein bisschen üben mit. Nachdem die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist, würde ich die vierte irgendwann anders machen oder gar nicht. Das hängt von der Zeit ab. Wichtiger wäre, gibt es irgendwelche Fragen von euch? Beispiel, warum man sowas macht. Könnte man nicht auch das und das machen? Oder? Wieso brauche ich überhaupt diese blöde Induktion? Okay. Dann kommen wir jetzt mal zum etwas angewandteren Teil. Mal schauen, ob wir das reinbekommen. Was macht man jetzt, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, nach denen man Induktion machen kann? Lest euch mal die Aufgabe durch. Nach welcher der Variablen würdet ihr induzieren? Ja?
Nach xs, weil es rekursiv definiert ist oben.
Genau, weil die Listen, genau, er würde nach xs induzieren, denn die Listenkonkatenation oben ist nach xs definiert. Und der Grund, weshalb das praktisch ist, ist einfach, wenn wir in dem Fall sind, dass x eine zusammengesetzte Liste ist, dann können wir einmal diesen Rekursionsschritt machen, und haben dann eigentlich die Induktionsvoraussetzung schon dastehen. Also die eine Seite der Induktionsvoraussetzung und können die dann direkt anwenden. So, dann. Okay. Ja, intuitiv ist die Eigenschaft klar. Wir müssen sie jetzt formal beweisen. Also, wir haben für alle x, s, y, s gilt die Länge der aneinandergehangenen Listen. Die setzt sich zusammen aus der Summe der Einzellisten, der Einzellistenlänge. Okay. Induktion nach xs. Induktionsanfang. Ja, xs ist die leere Liste. Starten wir auf der linken Seite. Die Länge und xs, ys. Ich setze die Definition ein. Und check, yes. Wir können die Definition anwenden. Wir können uns ja schon mal ausmalen, was denn Schlimmes passiert wäre, wenn wir nach y Induktion gemacht hätten. Also Induktionsschritt, Induktion nach y. Das heißt, Induktionsanfang, y, s ist die leere Liste. Das gibt uns, hätte uns gegeben, Länge xs plus nil. Und dann hätten wir in die Röhre geguckt, denn das nutzt uns überhaupt nichts. Also, das ist natürlich nicht falsch, aber es bringt uns nichts. Das heißt, das hilft uns nichts. Xs, danach wollen wir induzieren. Also Länge, ys. Ja, das ist gleich Länge von ys nach der Definition von Listenaneinanderhängung. Ja, was nützt uns das jetzt? Wo wollen wir eigentlich hin? Na, das ist, wir wollen zu dieser linken Seite, also müssen wir uns irgendwie noch das Kaninchen Länge xs aus dem Hut zaubern. Wir wissen, xs ist die leere Liste, also leer, also können wir uns das einfach dazu zaubern. Das ist irgendwie grundlegende Arithmetik. Das verwenden wir jetzt einfach mal. Und das ist gleich Länge von nil. Das ist jetzt wieder die Definition von Länge. Und das ist einfach die Länge von xs, nachdem xs ja nil war. Gut, jetzt ist die Frage, wie sieht der Induktionsschritt aus? Induktionshypothese ist wieder, wir müssen es andersrum aufziehen. Wir sagen erstmal, x ist irgendwie die Aneinanderhängung. Und jetzt müssen wir uns ein paar neue Identifier einfallen lassen. X haben wir schon, y haben wir schon. Na gut, dann nehmen wir eben z. Und jetzt kann man eine Induktionshypothese Wie können wir die setzen? Wir sagen, was ist die? Die sagt uns, für alle ys gilt Länge von, wenn ich das Ganze mit z mache, dann setze ich das zusammen aus den Einzellisten. Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Also, wir starten jetzt irgendwie, sei ys beliebig. Starten wir mal links. Länge von x ist y ist, also wir starten wieder auf der linken Seite von dem, was wir zeigen sollen. Das ist gleich Länge von cons. Wie ist das definiert? Zs. So geklammert. Jetzt schauen wir mal. Kunz konkateniert mit irgendwas anderem. Das können wir vereinfachen. Das ist dank der Definition von Konkatenation die Länge von Cons z zs plus ys. Also das soll heißen, hier das ist ein ys zs. Genau. Wir schieben quasi, also die Definition von diesem Operator schiebt eigentlich nur die Klammer nach rechts. Ja, was können wir machen? Gut, das schreit förmlich. Das ist 1 plus die Länge von diesem zs plus ys. Und hurra, das kommt uns bekannt vor, das ist genau in unserer Induktionshypothese. Vielleicht machen wir die mal. Dass das klar ist. Induktionshypothese angewendet, das gibt uns 1 plus Länge von zs plus Länge von ys. Falscher Operator. Jetzt können wir wieder ein bisschen Arithmetik tricksen, denn hier können wir jetzt nicht viel machen. Wir brauchen eine wichtige Eigenschaft der Addition. Wir wissen nämlich, dass Addition assoziativ ist. Also das haben wir streng genommen noch nicht bewiesen. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass man das beweisen kann. Das geht auch per Induktion über den ersten der Parameter. Im Kurs Praktische Semantik von Programmiersprachen, da macht man das auch tatsächlich. Also da braucht man dann erstmal Beweis für Addition ist assoziativ. Also wissen wir, das ist 1 plus Länge von den Zs plus Länge von den Ys, das ist plus assoziativ. Und jetzt können wir wieder anfangen mit dem Zusammenfalten. Länge 1, was ist denn länger, gerade um 1 länger als zs? Na, unser xs. Also kämpfen wir uns zum xs. Das ist, wenn wir rückwärts einsetzen, die Definition der Länge, haben wir Länge cons z zs plus Länge ys und hurra, das ist genau unser xs. Und wir sind wieder 1:1 auf der rechten Seite. Was könnte man denn noch beweisen? Suchen wir uns irgendeins aus. Nehmen wir mal. Also die A ist einfach. Die B. Machen wir mal die B in unsauber. Wir machen jetzt die B für alle x und xs. Wenn ich die einer Liste an xs dranhänge, dann kann ich auch das Element einfach hinten dran kleben. Induktionsanfang ist für xs ist gleich nil. Also. Ja, sehr gut, genau. Genau. Danke. Sonst irgendwo noch was Falsches? Ja, passiert. Ja, was ist das? Das ist nil los x Induktionsanfang einmal Definition von Plus gibt uns genau das. Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Snog xs, ja, das ist auch das gleiche wie also das ist ja eine Kurzform von cons x nil, ne? Einfach nur Notation. Und das ist genau nach der Definition von snog. Snog nil x und das hier ist genau unser xs. Induktionsschritt. Unsere Hypothese ist, dass na, wir müssen wieder xs ist cons ys y. So. Unsere Induktionshypothese ist eben, dass das für ys bereits gilt. Also ihr seht irgendwie, das ist immer das gleiche Schema. Ys ist gleich, was war das, nog ys x. Also starten wir links. Was ist das? Achso. Cons von S. Plus X. Also das ist. Ich war ein bisschen faul gerade. Das müsste eigentlich. Das hier, ja, einfach die Definition von dem Plus, def, das ist cons y YS plus dieses hier. Das hier sieht nach der Induktionshypothese aus. Induktionshypothese. Epsilon Snock YSX. Und jetzt, das kann eigentlich nur das sein, dass wir rückwärts wieder die Definition von Snock anwenden. Ich habe es jetzt nicht mehr da, aber das ist. Mit der Definition von Snock wäre genau das Snock Cons YYS X. Und das ist unser X ist. Ja. Frage ist, welchen könnte man noch machen? Welcher war denn da noch interessant? Wir machen mal noch die zeitmäßig. Ich versuche mal noch schnell die D. Und dann gehen wir zur nächsten Aufgabe. Wir sollen zeigen für alle XS, YS gilt. Was von das. Genau. Okay. Gleiches Spiel wieder, Induktionsanfang. Ich bin mal ein bisschen ungenau hier und fange direkt mit was Nil plus YS an. Also da, hier müsste eigentlich noch dastehen. XS ist gleich Nil, ref XS plus YS. Wir setzen für XS Nil ein, also wir starten effektiv hier. Das hier ist das gleiche nach der Definition von plus wie reverse von YS. Und das ist natürlich das gleiche wie reverse von, nee, wie Nil. Also das ist wieder Definition von Aneinanderhängung. Das ist das gleiche wie YS. Und Nil ist das gleiche wie RefNil. Also das ist dann auch das gleiche über die Definition von Ref. Das ist das gleiche wie RefXS. Induktionsschritt ist wieder, XS ist Cons von irgendwelchen weiteren Identifiern. Also wir zerstückeln XS ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da nicht in die, was müsste klappen. Unsere Induktionshypothese ist das gleiche für ZS, also für alle YS gilt ref ZS plus YS ist gleich ref YS plus ref ZS. Ja, starten wir wieder auf der linken Seite. S das hier ist das gleiche wie reverse const zs plus das ys. Definition von ref können wir anwenden, also def ref. Das ist dann reverse von der inneren und da müssen irgendwie noch was klar dran kleben. Falsch. Wir können die Definition von ref gar nicht anwenden, denn wir haben ja, das ist ja die höchste Funktion. Das const steckt ja drin. Wir müssen zuerst die Listenaneinanderhängung vereinfachen. Also haben wir ref von const z zs plus ys. Und jetzt können wir ref reinziehen. Dann kommt raus nock ref zs plus ys. Und hinten dran hänge ich das z. Bisher läuft es ganz gut, aber ich spüre, dass gleich was kommt. Ref zs ys, das sieht gut aus. Das ist genau unsere, mit ys gleich ys, genau unsere eine Seite der Induktionshypothese. Also ist das ref ys plus ref zs, so geklammert. Und hinten dran noch das z. Okay. Wo wir jetzt intuitiv hinwollen, wir sind eigentlich fast schon fertig. Wir müssen nur noch das hier irgendwie wieder zusammenbekommen. Und jetzt kommen wir irgendwie nicht mehr weiter. Wir haben das Problem, wir haben Snog von irgendwie einer Aneinanderhängung und dem X und wir wollen das da hinten dazu bekommen. Also wir wollen quasi die Klammern gerade tauschen. Wir haben da stehen ys zs z, das haben wir irgendwie da stehen und wir wollen irgendwie hin zu ys zs z. Damit wir daraus wieder das xs machen können. Das ist so die Idee. Hilft uns vielleicht was, was wir vielleicht schon gezeigt haben, beziehungsweise übersprungen haben. Ja, die C. Wir haben die C gemeint, wie wir waren, übersprungen. Das sagt genau das. Wenn ich eine Aneinanderhängung habe, xs und ys, und dann noch ein Element hinten dran klebe, a, dann kann ich auch gleich das Element ans zweite dran kleben und dann erst die miteinander verbinden. Das heißt, wir können verwenden die c, und das ist dann das gleiche wie ref ys plus snog ref zs z, und der Rest ist Routine. Also, das heißt, das hier ist genau wieder, jetzt müssen wir hier wieder das xs bauen, also brauchen wir die Definition von ref, die wir rückwärts anwenden. Das ist dann ref von dem ersten plus ref const ZZS. Das sind natürlich unterschiedliche Sachen. Und ja, das ist unser XS. Und dann haben wir es geschafft. Okay. So viel dazu. Fragen soweit? Bing-Bings zu schnell? Ja, hätte jetzt mehr Hände erwartet. Also ich hätte mich an eurer Stelle gemeldet. Aber wird ja aufgezeichnet, genau. Wir können jetzt schon mal zur nächsten. Falls ihr irgendwelche Fragen zu der noch habt, stellt sie einfach. Higher-Order-Programmierung ist eigentlich schon längst bekannt, machen wir schon die ganze Zeit. Also man sagt, eine Funktion ist eine Higher-Order-Funktion, wenn sie eben nicht nur Werte, sondern wenn sie Funktionen als Parameter bekommt oder neue Funktionen als zurückgibt. Welche Funktionen sind demnach im Lambda-Kalkül higher order? Also welche Lambda-Ausdrücke sind higher order Lambda-Ausdrücke? Also zum Beispiel Church-Numerale sind die Lambda, sind die higher order. Ein Church-Numeral ist so eine natürliche Zahl im Lambda-Kalkül, bekommt eine Funktion und gibt ihre n-fache Hintereinander-Auswertung zurück. Also es ist higher order. Und die Antwort ist eigentlich, im Lambda-Kalkül haben wir ja nur Funktionen. Das heißt, jeder Lambda-Ausdruck bekommt irgendwie als Parameter eine Funktion oder gibt eine Funktion zurück. Also alles im Lambda-Kalkül sind Higher-Order-Funktionen. Und weitere stehen da. Okay. Warum ist denn it eine Higher-Order-Funktion? Ja, die können da auch die Identität auf Funktionen darstellen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt it nicht das Beispiel, was man als erstes hört, wenn man fragt, nenn mal eine Higher-Order-Funktion. Aber map ist eine. Ja, versuchen wir das doch mal zu typen. Welchen Typ hat denn it? Ich glaube, das ist so offensichtlich, dass sich keiner traut, das zu sagen. Auf A, genau. Also A nach A. Also it ist vom Typ A nach A. Was haben wir noch? Funktionskomposition. Was macht die? Sie bekommt zwei Funktionen und gibt was zurück? Deren Komposition. Also ich bekomme irgendwie ein F und ein G und bekomme die Funktion zurück, die die Komposition von F und G darstellt. Also das macht irgendwie, es bekommt ein F und ein G und macht daraus irgendwie ein F-Kringel-G. Ja, damit es funktionieren kann, nehmen wir mal an, F wäre irgendwie vom Typ A nach B. welchen Typ könnte das G haben? Also das hier ist der Typ von F. Und hier, das soll der Typ von G sein. Was könnte ich da reinschreiben? Ja, Vorsicht, Fallstrick, aber ja. Genau, nicht in den Fallstrick reingefallen. Also ich brauche natürlich irgendwas anderes. G kann irgendeinen anderen Parameter bekommen. Das ist nämlich genau der Typ von dem X da oben. Und steckt das als Parameter in das F rein. Deswegen muss das hier in das A sein. Ich bekomme zwei solche Dinge. Und das mache ich in Curl-Notation. Und was gibt es zurück für eine Funktion? Also welchen Typ gibt es zurück? Ja? B? Ja, dann brauchst du aber noch einen Parameter. Also was? Die Frage war, was muss ich hier noch alles hinschreiben? Also deine, dass du wahrscheinlich richtigerweise gedacht hast, das F gibt ja ein, macht ja A nach B. Genau, also muss F irgendwie was vom B zurückgeben. Aber wir suchen nach einem Typ von dem kompletten Ausdruck. Und das bekommt so ein X und steckt das X rein. Das heißt, das X ist vom Typ C. Die eine Lesweise ist, ich bekomme drei Parameter, das F, das G und das X. Und dann stecke ich das X in das G und das, was da rauskommt, in das F und bekomme ein B. Das ist die eine Lesart. Und die andere Lesart ist, ich bekomme eine Funktion von A nach B, aber dahinter schalte ich eine Funktion von C nach A. Also habe ich irgendwie von C nach A nach B wieder, also habe ich letztendlich von C nach B. Also das sind natürlich identische Typen dadurch, dass wir von rechts klammern. Okay, Map List. Ja, von welchem Typ ist das? Es bekommt eine Funktion und eine Liste. Also eine Funktion ist irgendwie ein F, das geht von A nach B. Dann gebe ich dem eine Liste, möglichst passend für das F. Also ich gebe ihm irgendwie eine Liste von A's. Und was bekomme ich dann dafür? Eine Liste von B's. Okay. Maximum, um euch daran zu erinnern, Maximum das hat eine Liste von Nuts bekommen als Parameter und gibt Nut zurück. Nämlich genau das maximale Element in der Liste. Und wenn die Liste leer war, dann gibt es irgendwie 0. Ja, was berechnet Maximum Map List Length? Was machen wir? Wir haben Maximum verknüpft mit Map List Length. Length ist ja eine Funktion von List A nach NAT. Also das hier ist irgendwie vom Typ List A nach NAT. Ja, was könnte... Maximum bekommt irgendwie eine Liste. Liste von Nuts. Wie fasst das denn zusammen? Ja?
Ja, also das Parameter gibt das Ganze eine Liste von Listen.
Ja.
Also Liste von Liste A.
Ja.
Und Ergebnis ist halt
Nuts. Genau. Genau, wie kommt man drauf? Naja, das gibt hier eine Liste von Nuts. Das hier gibt auch eine Liste von Nuts, weil Length jedem Element aus der Eingangsliste irgendwie so ein Nut zuweist und daraus wird dann das Maximum gebildet. Also muss das ganze Ding ein List A als Parameter bekommen. Und intuitiv, was berechnet das? Ich gebe dem Ding eine Liste von Listen und es sagt mir dann, wie lang die längste Liste von diesen ist. Dann, jetzt batscht die Tür, aber das macht nichts. Da können wir jetzt auch wieder per Induktion beweisen. Die Identität, die A, lasse ich mal weg. Ich glaube, wir machen es beim nächsten Mal. Ich glaube, die nächste ist wichtiger. Binäre Bäume. Hier machen wir mal eine. So wie man Listen definieren kann, kann man eben auch Bäume definieren. Und wobei wir haben jetzt noch 10 Minuten. Gibt es jemanden, der ein Problem damit hat, wenn ich bis um 6 Uhr überziehe?
Ja, aber ich gehe damit.
Okay. Dann machen wir das so. Habe ich denn die Schere? Ich habe nämlich auch TAN-Evaluationszettel. Schreiben wir das jetzt schon mal aus. Ja.
Wenn ich jetzt mehrere Konstruktoren habe, also mehr als zwei, kann es dann auch, dass ich mehr Induktionsschritte machen muss?
Genau. Du hast für jeden Konstruktor quasi einen Induktionsschritt und der Basisfall ist eigentlich auch ein Konstruktor. Das ist quasi ein Induktionsschritt ohne Induktionshypothesen. Genau. Wie könnte man da ein Beispiel machen? Wir teilen erstmal die Dinger aus. Nehmt euch einfach maximal ein. Genau. Also salopp gesagt ist, wenn der Konstruktor nichts von als Parameter keinen Typ bekommt, den er selber konstruiert, dann ist das ein Basisfall, also Neil zum Beispiel. Und wenn er, oder Leaf, aber wenn er irgendein wenn ein Konstruktor Typ X konstruiert und als Parameter so ein X bekommt, dann ist es irgendwie so ein Konstruktor, der aus was Bestehendem was Größeres baut, und da sagt man dann einen Schritt dazu, weil man Induktionshypothesen hat. Und man hat auch pro Parameter eine Induktionshypothese. Das sehen wir jetzt hier. Und zwar, wir haben eine Datenstruktur, leaf, wir haben Werte in den inneren Knoten, die Blätter sind leer. Und wir haben eine Funktion, die spiegelt uns einen kompletten Binärbaum. Und ja, was wir intuitiv sagen würden, ja, wenn wir zweimal spiegeln, bekommen wir wieder den ursprünglichen Baum. Und das ziehen wir einfach mal durch. Induktionsanfang ist, ja, Mirror von T ist T, wollen wir zeigen. Also haben wir Mirror für den Induktionsanfang T gleich leaf. Mirror von T. Ich mache wieder die Abkürzung. Mir ist gleich Mirror. Mirror von T ist wieder Definition. Ja, und jetzt können wir der Reihe nach die Definition einsetzen. Das ist nach der Definition von Mirror von Leaf. Das ist wieder genau der gleiche Fall. Ist Leaf. Und ja, das ist genau das T. Interessant ist jetzt der Induktionsschritt. Wenn wir annehmen, T ist ein Binärbaum, also ein Bin, bestehend aus, ja, was hat so ein Bin? Da hat so einen Wert A, also irgendwas vom Typ A, einen linken Teilbaum und einen rechten Teilbaum. Dann, ja, was gilt dann? Dann gilt, dass wenn wir jetzt den zweimal spiegeln, oh, ich habe die Induktionshypothese vergessen. Wir machen die mal ein bisschen jetzt chaotisch, tut mir leid. Wir haben jetzt zwei Induktionshypothesen, dadurch, dass wir zwei Teilbäume haben. Wir haben eine Induktionshypothese für L, die besagt uns, dass wenn wir den linken Teilbaum zweimal spiegeln, erhalten wir ihn. Und wir haben eine Induktionshypothese für den rechten. Er sagt uns, dass wenn wir den rechten zweimal spiegeln, bekommen wir ihn wieder. Ja, also machen wir das mal. Wir können jetzt, wenn wir das stetweise vereinfachen, die Definition einfach einsetzen. Wie, was ist eigentlich Spiegeln? Ja, der Binärbaum bleibt erhalten, aber ich vertausche gerade links und rechts und spiegele die auch noch. Also ist es ein Bin X Mirror, jetzt den rechten und dann den linken. wenn ich das jetzt noch mal eins weitermache, vertauschen die sich durch ein Wunder wieder zurück. Right. Und jetzt können wir zum einen die Induktionshypothese für den linken anwenden, ne? Und wir erhalten, dass das hier gleich den linken ist. Und jetzt können wir nochmal die für den rechten Teilbaum anwenden, ne? Und kriegen raus, dass das hier gleich R ist. Und das ist genau das, wo wir gestartet sind. Oder da, das, wo wir hinwollen. Okay. Und dann haben wir jetzt noch, wir schieben das mal nach den Rest nach hinten. Das ist ein bisschen blöd, dass das letzte Woche ausgefallen ist. Und überspringen eure Hausaufgabe und machen noch ein bisschen Koinduktion. Und zwar, wofür ist Koinduktion da? Wir können mit Koinduktion bzw. Korekursion, mit Koinduktion können wir unendlich große Datentypen definieren und irgendwie Gleichheit zeigen. Und mit Korekursion können wir auf diesen unendlichen Datentypen auch was machen. Und letztendlich ist das das, was hinter Haskell steckt. Also alles in Haskell sind eigentlich koinduktive Datentypen, auch wenn da nirgendwo Co-Data steht. Also was wir zum Beispiel uns vorstellen könnten, ist, wir haben eine unendliche lange Animation, irgendwie so ein GIF, und es läuft ewig. Es läuft für immer. Und dieses GIF, das besteht aus Einzelbildern. Und ja, wie ist es formal ausgedrückt? Wir haben so eine Animation. Wir wissen nicht, wie die konstruiert wurde. Wir haben sie einfach, aber wir können sie untersuchen mit unseren Observer-Funktionen. Wir können sie untersuchen in der Art, gib mir das aktuelle Bild. Und wir können sagen, gib uns die Animation, die ich sehen werde nach dem aktuellen Bild. Also in Analogie zu den Streams. Das ist eigentlich ein Stream von Einzelbildern. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel mir überlege, wie könnte ich jetzt das tatsächlich konstruieren, dann kann man zum Beispiel aus einer Liste eine unendlich lange Animation konstruieren, wie folgt. Wir sagen, wenn wir die Liste cons s und viele s ewig animieren wollen, dann ist das erste Bild davon das erste Bild der Liste. Und die Restanimation, die erhalte ich, wenn ich das S ans Ende stelle und das ewig laufen lasse. Okay. Und der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch noch sagen, was mit der leeren Liste passiert. Da passiert nichts. Zum Beispiel können wir so einen Ausdruck hinschreiben. Wir können uns fragen, Was ist das dritte Bild? Also was sehe ich in drei Zeitschritten? Und das bekomme ich mitgeteilt, indem ich eben diesen Ausdruck auswerte. Was macht das? Wenn ich das Loop Walk Write mir da von dieses Advanced, es erinnert hoffentlich sehr an das Tail von den Streams. Wenn ich mir hier von dreimal den Tail geben lasse und mir dann das aktuelle Einzelbild anzeigen lasse, dann ist die Frage, was bekomme ich da? Und vielleicht soll ich doch wieder hochscrollen. Und die Antwort ist, dass ich das einfach nur auswerten muss. Das heißt, wie werten wir das aus? Ja, wir müssen für Walk, Write natürlich diese Sequenz 1 bis 6 einsetzen. Das heißt, das ist eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ja, was ist denn das? Es gibt nur eine Stelle, an der wir unseren Ausdruck reduzieren können, das ist an dieser. Denn nur Advance von Loop ist irgendwo definiert. Irgendwelche ineinander geschachtelten Advance oder Sprite und Advance können wir nicht vereinfachen. Das heißt, wir können haben nur eine Chance. Advance, Advance, diese zwei vereinfachen. Und Advance von Loop ist ja das gleiche, nur eben da hinten eins angehangen. Advance von Loop 2, 3, 6, 1. Und das eins weiter gesponnen, das ist jetzt wieder genau das gleiche. Es die Loop von 3, 4, 6, 1, 2. Und das Ganze nochmal eins weiter. Gibt uns die Loop 4, 5, 6, 1, 2, 3. Und Sprite von dieser Loop ist einfach das Bild 4. Also ist 4 eigentlich. Und so können wir mit diesen Dingen rechnen. Und jetzt ist wieder interessant, wie können wir irgendwas über unendliche Objekte sagen. Was wir machen sollen, ist, wir sollen in einer Animation, die wir gegeben haben, also wir sollen eine Funktion schreiben, Delay. Und die soll eine Animation bekommen und da das erste Bild verdoppeln. Den ersten Frame, der soll verdoppelt werden. Ja, wie implementieren wir das? Wieder per Korrekursion. Also müssen wir sagen, was ist das erste Bild? Und was ist die Restanimation? Und ich mache hier mal die Tür zu. Was ist das erste Bild von Delay A? Also intuitiv, wenn ich die Folge habe 1, 2, 3, 4, was soll Delay damit machen? Welche Zahlen? Wir sollen das erste verdoppeln. Das heißt, was ich da stehen haben möchte, ist 1, 1, 2, 3, 4. Ja, was? Das heißt, wie sieht das erste von diesem aus? Das ist einfach das erste von hier oben. Das heißt, Sprite Delay A ist einfach Sprite von A. Und die Restanimation, also zum Beispiel die Restliste von diesem Ding hier, ist einfach das, wenn ich das erste Element zudecke. 2, 3, 4 und so weiter ist der Tail oder Advance von 1, 2, 3, 4. Ja, und was ist von unserer verzögerten Animation die Restliste? Wir halten wieder das erste zu. Wie heißt das Ding? Das ist einfach A. Das ist vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, dadurch, dass man noch nicht wisst, was man jetzt verwenden darf und was nicht. Aber es soll jetzt so eine Intuition geben. Was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, wir verzögern nicht nur das erste Bild, sondern jedes. Wir sollen jetzt aus so einer Animation, die so beeinflussen, dass jedes Bild doppelt vorkommt. Ich sag mal, HS ist mein Kürzel für Half Speed. Das heißt, aus 1, 2, 3, 4, 5 soll mit unserem Half Speed 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 und so weiter werden. Ja, was ist das Sprite von dem Half-Speed von A? Was ist das erste Bild von unserer Animation? Das ist eigentlich genauso wie oben. Also, wenn wir das erste doppelt machen, haben wir hier das erste einfach wieder. Das ist einfach wieder Sprite. Was ist jedoch jetzt die Restliste? Also Wir müssen jetzt diese Liste irgendwie bauen. Aber die ist unendlich. Also es ist keine Liste, das ist ein Stream. Es ist unendlich lang. Und ja, es geht irgendwie nicht so einfach. Die Idee dahinter ist, dass ich kriege da jetzt keinen Term hin. Das heißt, ich brauche irgendwie eine zweite Funktion, die mir diese Liste irgendwie gibt, die alles verdoppelt, außer das erste. Also ich brauche eine Funktion, die irgendwie alles verdoppelt, außer erstes. Wenn ich sowas hätte, die alles verdoppelt, außer das erste, dann könnte ich hier einfach hinschreiben, das ist alles verdoppelt. Ah, das sieht vielleicht so ähnlich aus wie das Advanced, aber außer alles verdoppelt, außer das erste von A. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir jedes Frame außer das erste verdoppeln können. Naja, die müssen wir definieren. Wieder per Korekursion. Sprite von alles doppelt außer das erste. Alles verdoppelt außer das erste von A. Alles verdoppelt außer das erste von A. Also wir brauchen was, was alles verdoppelt außer das erste. Heißt, wenn ich 1, 2, 3, 4 soll das alles verdoppeln außer das erste. 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter ergeben. Preisfrage, was ist das erste Frame von dem, wenn ich alles verdopple, außer das erste? Reinrufen erlaubt. Genau. Right. A. Und was ist jetzt die Restliste, also das Ding hier. Das ist mein A. Das hier ist das Sprite A. Und das hier soll das Advance A sein. Wie kriege ich das Advance A? Und das hier ist natürlich, das ist nicht Advanced A, Entschuldigung. Das ist alles verdoppeln außer das erste von A. Das ist Sprite A und das hier ist Advanced A. Was passiert hier von 2, 3, 4 zu 2, 2, 3, 3, 4, 4 und so weiter? Ich verdopple jedes Element. Das heißt, was diskutiert ist, ist vielleicht nicht so schlecht.
Das erste Element immer verdoppeln und dann von der Restliste die gleiche Funktion wieder aufrufen, damit man wieder das erste Element verdoppelt und so durch das Ganze durch.
Ja, das Genau, das versuchen wir gerade irgendwie. Das Problem ist, wie kriege ich das hier verdoppelt? Also die ursprüngliche Aufgabenstellung war ja, ich soll eine Liste irgendwie verdoppeln. Also Half Speed verdoppelt mir jedes Element einer von so einer unendlichen Animation. Und dieses, ich möchte jetzt hier alles verdoppeln, außer das erste Element. Das heißt, wie sieht die Restanimation von diesem Ding aus, wenn ich alles verdoppel, außer das erste Element? Dieses Advanced von meiner Hilfsfunktion A. Auf was setze ich das? Die Antwort ist, naja, das verdoppelt einfach jedes Element. Das heißt, ich möchte irgendwie von dem Advanced A, ich wische das hier mal weg, weil wir keinen Platz mehr haben. Wir wollen von unserem Advance A jedes Element verdoppeln. Und diese Funktion haben wir bereits, die ist hier. Das heißt, es ist Half Speed von dem. Also die Idee ist, dass ich zwei Funktionen habe, die sich gegenseitig rekursiv aufrufen. Also in Audi hieß das irgendwie verschränkte Rekursion. Das hier verdoppelt mir jedes Element und das hier verdoppelt mir jedes Element außer dem ersten. Das heißt, das hier gibt einfach nur das eine aus, verdoppelt dann den Rest außer dem ersten. Also die Idee ist, ich habe 1, 2, 3, 4. Ich schiebe die 1 vorne hin mit dem Half Speed. Das mache ich noch schnell und dann seid ihr erlöst. Mit dem Half Speed schiebe ich hier die 1 hin und dahinter kommt das, wenn ich alles verdopple außer das erste. Verdoppel außer das erste. Und wenn ich davon alles verdoppel außer das erste, wie mache ich das? Ich schreibe einfach das erste hin und tue hier im Rest irgendwie den Rest verdoppeln. 2, 3, 4. Das heißt, ich habe so eine, in diesem Setting kann ich immer nur ein Element vorne abschlagen. Das mache ich mit dem Sprite. Und hier dadurch, dass ich zwei Funktionen habe, die ich so verschränkt rekursiv aufrufe, denn das hier wird wieder die 2 vorne hinschreiben und hier vom Rest alles verdoppeln, außer das erste. Und so wird es sich so abwechselnd immer aufrufen. Dadurch verdoppeln wir jedes. Preisfrage, wie viele Funktionen bräuchten wir, wenn wir jedes Element verdreifachen wollen? Ja, dann brauchen wir 3 Funktionen. Das eine schlägt verdreifacht alle Elemente. Die nächste Funktion verdreifacht alle Elemente außer das erste, das wird verdoppelt. Und die dritte Funktion verdreifacht alle Elemente außer dem ersten. Also es ist immer genau dieses treppenartige im Kreis aufrufen. Schaut euch bitte mal die Vorlesungsaufzeichnung von gestern an, nämlich das Thema B-Simulation. Und eventuell auch noch das von letzten Donnerstag, damit wir das ein bisschen schneller machen können. Genau. Und dann danke, bis nächste Woche.